Cyborgs, Rap und freier Wille, Politik, darum geht's heute, und Populismus, Spiritualität und Ethik, Tod und Teufel. Ein Podcast mit Menschen, die was zu sagen haben. Hier ist Erleuchtung garantiert. Ich bin Dorothea Lüttekens, Religionswissenschaftlerin an der Universität Zürich. Und mir sitzt eine Person gegenüber, die definitiv etwas zu sagen hat, nämlich Jacqueline Fehr, Regierungsrätin im Kanton Zürich. Herzlich willkommen an der Fakultät und hier bei uns im Podcast.
Danke vielmals für die Einladung.
Donald Trump hat sich ja jetzt an Ostern nochmal ganz neu hervorgetan durch die Herausgabe einer Bibel. Und da ist, finde ich, spätestens klar geworden, dass bei ihm Religion und Politik doch sehr eng auf eine spezielle Art und Weise miteinander verhakt sind. Und vermutlich steht das nicht auf Ihrer Agenda, oder? Jetzt eine Bibel herauszugeben?
Nein, definitiv nicht. Ich bin für Religionen zuständig hier im Kanton Zürich, für das Verhältnis zwischen den Religionsgemeinschaften und dem Staat, aber nicht im Sinne, dass ich selber mich theologisch oder in der Bibelinterpretation äußern würde, sondern eben um dieses Verhältnis, diese Zusammenarbeit und auch die Art und Weise, wie man die Aufgaben gemeinsam auch löst, um dieses Verhältnis zu klären und zu entwickeln.
Gut, also theologisch äußert sich ja jetzt Donald Trump auch nicht unbedingt. Aber er fuhrwerkt auf jeden Fall mit der Bibel sehr deutlich herum. Und das, was mich an Ihnen fasziniert, ist, dass Sie sind mal bezeichnet worden als eine aktive Religionspolitikerin. Und Sie haben ja jetzt dieses Amt, also Sie stehen der Direktion für Justiz und Inneres vor. Und was mich eben beeindruckt hat, ist, dass so von Ihrem politischen Programm, also so Stichwort Teilhabe, Chancengleichheit, das ziehen Sie konstant eben auch durch für die Religionsgemeinschaften.
Weil die Religionsgemeinschaften eine historisch und gegenwärtig wichtige Position in unserer Gesellschaft haben, deshalb ist es auch klar, dass all diese Grundsätze, sich Teilhabe, Beteiligung, Diskriminierungsfreiheit, Gleichstellung, Gleichberechtigung, dass all diese Grundsätze sich auch am Umgang mit den Religionsgemeinschaften bestätigen und messen müssen. Dass ich mal zu diesem Thema überhaupt mich äußere oder mich vertieft damit auseinandersetze, hätte ich mir nie gedacht politisch. Ich komme nicht aus diesem Hintergrund. Ich bin nicht Mitglied einer Kirche oder einer Religionsgemeinschaft. Habe dann aber im Laufe meiner politischen Arbeit und gerade auch der jüngeren Arbeit als Regierungsrätin schon auch wahrgenommen, wie entscheidend dieses Verhältnis zwischen Kirche und Staat ist und es so entscheidend ist, dass man es aktiv gestalten sollte.
Hat Sie das verändert, diese Beschäftigung mit diesem Themenbereich?
Es hat mir sicher neue Erkenntnisse gebracht und dabei immer ausgehend von der Frage, weshalb sind dann die Religionsgemeinschaften so speziell, werden sie auch anders vom Staat behandelt in Sachen Finanzen, in Sachen Position, Steuermöglichkeiten, Steuerrecht etc. Um dieser Frage nachzuspüren und Antworten zu finden, das hat mir schon nochmals viel historisches Bewusstsein auch geschaffen. Religionen sind ja anders als irgendwelche Umweltverbände oder Gewerkschaften oder andere Verbände, Religionsgemeinschaften haben den Staat in seiner Autorität immer wieder herausgefordert.
Okay. Also historisch, nicht nur herausgefordert, auch drangsaliert, kann
genau,
man sagen.
Oder das war historisch so und das ist gegenwärtig so. Wir denken da sofort an die Scharia, aber auch im Wallis wird die Regierung noch vom Bischof geweiht quasi. Also da sieht man die ganz enge Verzahnung und die Religionsgemeinschaften in der Vergangenheit sowieso, Kaiser und Papst, aber natürlich auch gegenwärtig, machen insbesondere im Familien- und Privatrecht gewisse Felder für sich, beanspruchen für sich und machen sie dem Staat in seiner Autorität streitig. Umgang mit Lebensformen, welche sexuellen Orientierungen sind anerkannt, was ist richtiges, falsches Leben. Das dürfen wir nicht unterschätzen, dass diese staatliche Autorität, das öffentliche Leben demokratisch zu verfassen und es als in diesem Rahmen gültig zu erklären, dass das von den Religionsgemeinschaften auch bei uns historisch und gegenwärtig immer auch wieder in Frage gestellt wird. Und das macht ein spezielles Verhältnis nötig. Und ich bin der Meinung, diese Geschichte, diese Gegenwart macht es nötig, dass sich Staat und Religion intensiv miteinander auseinandersetzen.
Also sozusagen Spannungsverhältnis zwischen diesen beiden Größen, Staat oder staatliche Politik und Religion, Religionsgemeinschaften, das sich sonst bei anderen Formen des gesellschaftlichen Lebens so nicht findet, weil Religionsgemeinschaften potenziell immer auch Gebiete für sich beanspruchen, die gleichzeitig auch der Staat beansprucht.
Genau so. Und ich denke, dass das zu erkennen ist mal der erste Punkt und das auch als Risiko zu erkennen ist wichtig und dann abgeleitet davon auch die Chancen. Die Religionsgemeinschaften und in unserem Kulturkreis insbesondere die Kirchen sind institutionell auch sehr stark. Sie sind eben ähnlich konstituiert wie der Staat. Das heißt dann, wenn wir eine Flüchtlingskrise haben, dann ist niemand nebst dem Staat so schnell leistungsfähig wie die Kirchen. Wenn wir besondere Herausforderungen hatten, ist niemand so verlässlich und so auch tragfähig wie die Kirchen. Und das ist dann wiederum die Chance. Wir haben kein Frauenverein, keine Gewerkschaft, kein Arbeitgeberverband, der in einer Flüchtlingskrise so rasch, so verbindlich, so tragfähig Strukturen aufbauen kann, wie es die Kirchen können. Also einerseits ein Risiko, ein Risikopotenzial und andererseits aber auch ein riesiges Chancenpotenzial, das die Religionsgemeinschaften haben für den Staat. Und da ist immer auch etwas Böckenförder im Hintergrund. Der freiheitlich säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selber nicht schaffen kann. Also diese spezielle Rolle, die Religionsgemeinschaften haben mich fasziniert, sie wirklich zu erfassen und daraus dann auch eine Politik
anzuleiten. Und damit haben Sie am Anfang nicht gerechnet?
Da habe ich nicht gerechnet damit, weil ich tatsächlich irgendwie der Religion fern gewesen bin und wenig Berührungsorte gehabt habe. Schon auch immer wieder gesehen habe, dass Religionen dann etwas näher kommen, wenn Krisen da sind und so. Aber da habe ich nicht damit gerechnet und ich sage immer, Religionspolitik kommt nicht einmal im Organigramm meiner Direktion explizit vor, hat aber in der Zwischenzeit eine sehr starke Bedeutung und wir beschäftigen uns sehr intensiv damit. Und das finde ich ganz persönlich, aber ich glaube auch für diesen Kanton eine gute Entwicklung.
Aber ich glaube, das ist genau der Punkt, der mir an Ihrer Politik so imponiert. Also das ist, stand Ihnen eben nicht ins Programm geschrieben, oder? Dass Sie sich damit so auseinandersetzen und andere mit ihrer Position würden das vielleicht auch gar nicht tun. Und ich finde es deshalb spannend, weil unsere Fakultät ja eigentlich gerade damit immer wieder begründet, dass es wichtig ist, Theologie und Religionswissenschaft weiter zu treiben und zu studieren und zu forschen, weil und gerade weil es in unserer Gesellschaft eben oft unterschätzt wird, das Potenzial von Religion. Es hat sich auch viel verändert in den letzten Jahrzehnten, aber damit hat sich das Potenzial verändert, aber nicht das Ausmaß des Potenzials, im Guten wie im Schwierigen. Und das, glaube ich, sind Sie eine der wenigen, die das wirklich sehr differenziert beobachtet und auch reagiert.
Ja, da bin ich bin mit dieser Interpretation der Bedeutung sehr einverstanden. Wir haben ja die Zahlen, oder? Also ich war 7, 1970, ging in die Primarklasse, da waren 95% im Kanton Zürich entweder Mitglieder der einen oder der anderen großen Kirche. 95%. Heute, ein fast Leben später, sind es unter 50%. Also hat sich zahlenmäßig extrem viel verändert. Gleich die Bedeutung und auch das Potenzial dieser Religionsgemeinschaften ist aber nicht geringer geworden. Und das hat dann ganz, ganz klassisch politische Auswirkungen in der Frage der Finanzierung. Ja. Ist es noch gerechtfertigt, dass die Kirchen dieses Geld bekommen? Und ich sage ja, sogar umso mehr, weil die immer kleiner werdende Kirche leistet diese gesamtgesellschaftlichen Aufgaben immer noch, und zwar in einer größer werdenden Gesellschaft
und
in einer
komplexer
werdenden Gesellschaft als immer kleiner werdende Kirche. Das heißt, die Kirche selber muss mehr leisten. Und deshalb bin ich auch der Meinung, das Geld ist nach wie vor, wenn nicht sogar mehr denn je, gerechtfertigt
und
notwendig.
Ja. Sie haben ja das damals schon in den Leitsätzen, die Sie 2017 herausgegeben haben. Da haben Sie das ja schon sehr, sehr klar gemacht, dass Sie dieses geregelte Verhältnis für außerordentlich wichtig halten. Und da eben, und das ist schon spannend, jetzt auch gerade für mich als Religionswissenschaftlerin und im Hinblick auf das, was die reformierte Kirche gerade die Leitung als Vorstoß gemacht hat. Da haben Sie schon darauf hingewiesen, wenn ich das zitieren kann, dass im 7. Leitsatz, Zitat, auf der Basis der vorliegenden Orientierung sollen daher klare Grundlagen für eine verbindliche Zusammenarbeit mit verfassungsrechtlich nicht anerkannten Religionsgemeinschaften geschaffen werden. Also wir haben diese fünf, also die christkatholische Kirche, die römisch-katholische Körperschaft, die reformierte Kirche, dann die beiden großen jüdischen Gemeinden, also die israelische Kultusgemeinde und die liberale jüdische Gemeinde in Zürich. Und mit der kleinen Anerkennung zumindest. Und dann haben Sie das jetzt nochmal betont in einem Blogbeitrag Ende März, wo Sie reagiert haben auf dieses Forschungsprojekt, das ich zusammen mit Katja Rost und Raphael Waltert hatte, zu den Leistungen dieser fünf anerkannten Religionsgemeinschaften. Und da haben Sie im letzten Satz geschrieben, und es braucht eine Religionspolitik, die die Zusammenarbeit mit allen etablierten Religionsgemeinschaften, ob anerkannt oder nicht, regelt. Und das finde ich schon einen spannenden Punkt. Also wie da Ihre, ja, wie Ihre Vision eigentlich für die nächsten Jahre ist. Sie haben noch ein letztes Zitat von Ihnen. Im letzten Jahr, vor dem 1. August, kam bei dem theologischen Feuilleton Feinschwarz eine 1. August-Rede von Ihnen raus. Und da haben Sie eben gesagt, wir haben in der Schweizer Religionspolitik einen dringenden Reformbedarf. Das ist ja relativ drastisch. Und man könnte jetzt jemanden mit ihrer sonstigen politischen Einstellung, ja, wenn man böse ist, unterstellen, so, und jetzt kommt's, wir schneiden alles ab. Und dann heißt es, die aktuelle rechtliche Lage wird der gesellschaftlichen Wirklichkeit nicht mehr gerecht. Und damit meinten sie ja nicht, jetzt ist Schluss und fertig mit der Unterstützung der Religionsgemeinschaften.
Im Gegenteil, weil sie eben eine wichtige Bedeutung haben, sollten wir anerkennen, dass auch die noch oder nicht anerkannten Religionsgemeinschaften eine wichtige Bedeutung haben. Und wir sprechen dann oft von den etablierten nicht anerkannten. Das sind insbesondere die muslimischen Gemeinschaften und die orthodoxen Gemeinschaften. Also die 3-4 Generationen bereits in der Schweiz heimisch sind, die auch über eine gewisse, also viele Leute auch betreffen und die auch in einer gesamtgesellschaftlichen Perspektive wirken, die also nicht abgeschlossen sind, sich nicht begrenzen auf ihre Mitglieder, sondern die eben sich engagieren an denselben Orten wie die anerkannten Gemeinschaften sich auch arrangieren. Also in der Jugendarbeit, in der Flüchtlingsarbeit, in der Asylseelsorge etc. Von diesen Etablierten sprechen wir insbesondere, und wir denken, das ist wie so der nächste Kreis, den wir ins Auge fassen müssen. Auch wieder mit der gleichen identischen Doppelperspektive.
Also Rechte und Pflichten.
Genau, es gibt ein gewisses Potenzial an Entfremdung, weil andere Werte gelebt werden, und es gibt eine große Chance. Und es ist unsere zentrale Perspektive, dass wir sagen, wir wollen mit allen Menschen, die sich religions- und religionspolitisch engagieren in ihren Religionsgemeinschaften und dabei eine zürcherische Interpretation des gesellschaftlichen Lebens mittragen, oder eine schweizerische, wollen wir konstruktiv und verbindlich zusammenarbeiten. Wir wollen also jenen den Rücken stärken, die mit uns ein orthodoxes Christentum leben wollen, das zu Zürich passt, die mit uns einen Islam leben wollen, der zu Zürich passt, der mit uns einen Katholizismus leben will, der zu Zürich passt. Das ist die gemeinsame Klammer.
Schwierig wird es dann bei der Frage, was passt zu Zürich und was passt nicht mehr?
Das ist eine gesellschaftliche Auseinandersetzung. Also gerade die katholische Kirche kennt die ja intensiv, dass wir natürlich in allen Religionsgemeinschaften orthodoxe, strenggläubige also Bibel- oder koranmäßig nähere Interpretationen haben. Das kennen wir ja auch allen Religionsgemeinschaften. Ja. Es gibt eine große Spannbreite von eher strenggläubigen, eng interpretierenden Menschen und offenen. Und letztlich ist es eine politische Debatte, die hat sich aber in der Gegenwart so manifestiert, dass es eine dem Staat zugewandte, den Staat in seiner Definitionsmacht akzeptierende Haltung ist. Mhm. Also, dass man eben sich gegenüber Lebensformen öffnet, dass man sich auch gegenüber Ansprüchen wie Gleichstellung öffnet. Mhm. Und das ist ja auch der Punkt, dass wir nicht mit den Weltkirchen in Verbindung mhm. sind, sondern mit den hiesigen, in Zürich verankerten Vereinen.
Weltkirche, Sie denken jetzt an die römisch-katholische genau. Kirche Rom.
Anerkannt also ist Rom. Nicht die mhm. Weltkirche. Also wir haben die katholische Kirche anerkannt, in Anführungszeichen, dabei aber nicht die Weltkirche mhm. anerkannt, sondern den Verein, die Körperschaft, der hier in Zürich ansässig ist, also dieses öffentlich-rechtliche Institut. Wir werden, wenn wir jemals über mhm. islamische Anerkennung mhm. sprechen würden, würden wir nicht in Medina irgendetwas ja. anerkennen, sondern die hiesigen Vereine, die nach Zürcher Recht, nach Schweizer Verfassung organisiert sind und die auch alle diese Vorgaben erfüllen. Transparenz bei den Finanzen, mhm. Rechenschaftspflichtigkeit, demokratische Mitsprache, Vereinsrecht, Gleichstellung der Geschlechter. Das sind die Voraussetzungen, die für die katholische Kirche mhm. gelten, mit der Körperschaft, die für die jüdischen Gemeinschaften gelten, die wir anerkennen. Auch dort anerkennen wir nicht die Orthodoxen, sondern eben mhm. diese, die diesen Voraussetzungen genügen.
Das heißt, da ist der Staat, dann hat den Anspruch, er setzt sozusagen den Rahmen. Ja. Also es ist hier der Zürcher Staat ja. oder der Schweizer Staat und es ist nicht Saudi-Arabien genau. oder Israel oder Serbien, die hier genau. in Zürich irgendetwas zu bestimmen genau. hätten.
Genau, und das ist ganz ein entscheidender ja. Punkt, der eben auch genährt wird durch diese verbindliche Zusammenarbeit. Wir können auch jenen den Rücken stärken, hier in mhm. Zürich, bei den serbisch-orthodoxen, bei den jüdischen mhm. Gemeinschaften, bei den islamischen Gemeinschaften, bei der katholischen Kirche, die eben auch hier leben und nach hiesigen Werten mhm. leben wollen. Wir können ihnen den Rücken stärken gegenüber ihren Weltreligionen oder den Ansprüchen vom Ausland, mhm. weil sie immer auch geschützt sind durch diese Pflicht, sich so mhm. zu verfassen, wie wir es von ihnen erwarten. Mhm.
Ja, das ist eindrücklich. Das heißt, es hat wirklich so eine doppelte Funktion im Grunde genommen. Und es geht Ihnen einerseits darum, dass das staatliche Interesse gewahrt bleibt und gleichzeitig aber auch darum, dass bestimmte Forderungen damit an die Religionsgemeinschaften gemacht werden können. Ich merke, ich zögere so, weil mir sozusagen ganz verschiedene Religionsgemeinschaften gerade so durch den Kopf gehen. Es gibt ja noch andere wichtige Player hier im Kanton Zürich. Also seien es die Jehovaszeugen oder es die verschiedene Freikirchen. Es gibt unterschiedliche Färbungen dieses Spannungsverhältnisses.
Das ist auch eine große Herausforderung, wo wir nicht den Anspruch haben, eine Antwort für alle Ewigkeiten ja. zu finden. Es ist auch ein Dialog und es ist auch eine Auseinandersetzung. Deshalb, wie gesagt, sprechen wir von diesen etablierten Gemeinschaften, wo eine gewisse Dauer, zum Beispiel mhm. zeitlicher Faktor, wie lange sind sie hier schon richtig mhm. verankert, aber wo eben auch diese Perspektive, diese Orientierung in Bezug auf die gesamte Gesellschaft geleistet mhm. wird. Die Zeugen Jehovas sind eine Gruppierung, die sich um sich selber kümmert. Aber die leisten nicht Mittagstische in der Gemeinde für die ganze Gesellschaft. Die organisieren nicht die Alters- und Seniorenarbeit mit den Ausflügen in der gesamten Gesellschaft. Mhm. Es gibt Religionsgemeinschaften, die sind sehr stark auf ihre mhm. Mitgliedschaft und auch in gewissem mhm. Maße abgeschlossen mhm. und andere, die sind sehr offen gegenüber gesamtgesellschaftlichen ja. Anforderungen. Ja, ja. Das ist ein zweiter, ja. wo wir noch nicht absolut trennscharf ja. werden wir wahrscheinlich mhm. auch nie sein, aber ein Orientierungspunkt. Ein
Kriterium. Und gleichzeitig werden Sie wahrscheinlich sagen, dass trotzdem der Staat in jedem Fall keine Diskriminierung duldet und keine Verfolgung.
Genau, das ist auch etwas, eben wie gesagt, wirklich in Beziehung inklusive Geldflüsse ist der Staat darauf angewiesen, dass es auch rechtsstaatlich korrekte ja. Organisationen sind. Ein wichtiger Punkt für uns ist auch, dass das Ein- und Austrittsprozedere klar ist für die Mitglieder, dass man einer Organisation beitreten mhm. und auch wieder austreten mhm. kann. Und dass das formal
ohne negative Konsequenzen
mhm. und dass das formal geregelt ist. Und da zum Beispiel sind gewisse Sekten, fallen klar raus, weil dieser Austrittsprozess ohne Nachteile nicht geregelt ist. Und so nähern wir uns einem Ordnungsraster an, wo wir nicht das Gefühl haben, wir können es jetzt einfach niederschreiben und der Welt erklären, sondern wir tasten uns an dieses Ordnungsmuster heran, sind auch immer wieder auf wissenschaftliche Inputs angewiesen. Wie definiert man Religion? Wie kann man das eingrenzen? Das ist auch ein wichtiger Dialog. Hätten wir nämlich irgendwo in der Schweiz die Antwort, zack, hätten wir sie schon lange übernommen. Wir müssen uns herantasten. Das ist aber auch spannend, weil wir und die Religionsgemeinschaften selber auch sich damit immer bewusst sind, was zeichnet uns eigentlich aus? Wie sind wir eigentlich verfasst? Wo haben wir möglicherweise auch im Umgang mit dem Staat eine gewisse Hemmschwelle oder Barriere? Offenlegung der Finanzen ist so ein Thema. Stiftungen der katholischen Kirche sehen wir nicht. Wir sehen das Geld der Körperschaften. Das sind so Punkte, wo man schon einfach auch durch die gemeinsame Arbeit auch ja, an die heiklen Themen herankommt.
Gut, und das betrifft wahrscheinlich verschiedene Gemeinschaften, sowohl innerhalb des christlichen als auch des islamischen Spektrums.
Das ist mir ganz wichtig politisch, weil grundsätzlich gibt es sowieso die Religionsfreiheit in unserer Verfassung. Das ist eine der zentralen Menschenrechte. Das ist ganz wichtig. Und mir ist es aber auch wichtig, dass wir in Bezug auf unsere Denkdisziplin immer wieder uns gewahr sind, was sind Silos, also wie grenzen wir gegeneinander ab und wo gibt es aber auch Parallelen. Also eben, man sagt dann, ja, aber das geht doch nicht mit dem Islam, das ist ja ganz furchtbar mit den Frauen und so. Und dann sage ich, ja, katholische Kirche. Also wo man dann auch sieht, dass man nicht das Falsche voneinander trennen muss, sondern dass man wie auch das Gemeinsame betonen kann. Die Religionsgemeinschaften haben, die allermeisten haben ihre schwierigen Kinder in ihrer Gemeinschaft, sie haben ihre schwierigen Themen, sie haben historische Belastungen, sie sind tendenziell geschlossene Vier-Augen-Systeme, sie sind deshalb auch missbrauchsanfällig und sie haben aber auch das gemeinsame große Potenzial. Und mir ist es einfach wichtig, dass wir nicht wiederholen, was weltpolitisch so stark forciert wird, dass die Religion dazu dient, um Menschengruppen gegeneinander
Also
auszuspielen.
gut, offensichtlich kann sie so funktionieren. Also das beobachtet man ja gerade weltweit, dass das offensichtlich Religion sehr stark dafür genutzt wird. Das, was mir bei Ihnen eben noch auffiel, ist es nicht auch extrem wichtig, in der Politik einem gewissen Populismus entgegenzusetzen, eine Differenzierung? Also sowohl innerhalb der römisch-katholischen Kirche gibt es ja nur sehr selbstbewusste Frauen und Frauen, die sehr viel leisten und da auch für einstehen und entsprechendes fordern, ebenso wie der Islam ein derartig breites Spektrum ist.
Genau.
Also auch da. Ich habe einige muslimische Freundinnen, die also alles andere als unterdrückt sind. Und wenn ich an manche Freundeskreise in eher evangelikalen Freikirchen denke, da ist es jetzt mit der Gleichberechtigung manchmal auch nicht so, wie ich mir das jetzt vorstellen würde. Also
Das
insofern habe ich den Eindruck, das Spektrum ist sowohl innerhalb der evangelikalen Freikirchen als auch innerhalb muslimischer Gemeinden, als auch jüdischer Gemeinden ist enorm breit.
Finde ich, ist ganz der entscheidende Punkt, dass wir diese Differenzierung machen, dass wir nicht sagen, weil bei denen die Bibel das leitende Buch ist und bei denen der Koran sind die so und die anderen anders, sondern dass wir innerhalb der christlichen Gemeinschaft sehen, dass es unglaublich störende, irritierende gesellschaftliche Wertungen gibt, mit denen ich nichts zu tun habe und die in meinem Bewusstsein, wie Sie es geschildert haben, extrem konservativ und auch einfach nicht mehr statthaft sind und in anderen. Es gibt eine Muslima in Istanbul, die möglicherweise lesbisch ist, sehr urban ist, ist mir natürlich sehr viel näher als irgendein ultrakonservativer evangelikaler Vertreter im Muattatal. Und das zu differenzieren und das aufzubrechen, das finde ich ist politisch sehr wichtig, eben gerade mit Blick auf diesen Populismus, der dazu tendiert, die Menschen in primäre Identitätsmuster zu schicken. Und Religion ist extrem verführerisch für solche primäre Identitätszuschreibungen. Das finde ich immer wieder erstaunlich und weltweit ja oft geschehen, auch in jüngerer Zeit, dass Menschen problemlos interreligiös zusammengelebt haben, bis die politischen Spannungen es geschafft haben, sie in religiöse Schubladen zu stecken. Und dann geht es plötzlich gegeneinander los. Und genau weil dieses Risiko, weil Religion so verführerisch ist für diese Zuschreibung nach Identitätsmustern, genau deshalb müssen wir so stark dagegen halten und das Gemeinsame und eben auch die Differenzierung auch betonen.
Jetzt eben, es gab ja nur gerade diesen Diskurs, um es freundlich auszudrücken, vielleicht ja auch eher eigentlich, es war ein Streit oder ist ein Streit eben um diese Idee der Kirchenleitung der reformierten Kirche hier in Zürich, den aus diesem Gesamtbeitrag, den die anerkannten Religionsgemeinschaften eben aus den Steuergeldern zugewiesen bekommen, 1 Million Franken abzugeben an muslimische und orthodoxe Gemeinden. Und mich würde schon interessieren, wie Sie gerade mit Ihrem Blick, es muss auf Dauer sich da was verändern in diese Richtung hin, wie Sie das einschätzen, also sowohl den Vorstoß der Kirchenleitung als auch dann die Kritik, die die Kirchenleitung von manchen aus der Synode ja sehr heftig erfahren hat.
Ja, also den politischen Prozess, der jetzt dann noch folgt, den kann ich nicht vorwegnehmen, dort bin ich selber Teil davon. Ich denke einfach oder ich sehe einfach, dass dieses Engagement letztlich in einer gewissen Tradition steht, weil schon bisher haben die beiden großen Kirchen sich sehr engagiert, auch monetär engagiert, im interreligiösen Diskurs und dabei auch Unterstützung geleistet für eben die nicht anerkannten Religionsgemeinschaften, zum Beispiel beim Aufbau der muslimischen Seelsorge mit Geld, aber auch mit ganz viel Know-how, Praktikumsplätze, Ausbildungen gemacht, Curriculum erstellt, zusammen mit den muslimischen Gemeinschaften, damit eben Seelsorge auch bei den muslimischen Gemeinschaften ausgebildet werden konnte. Und Sie sehen das, wenn ich das so verstehe, in einer Tradition, dass Sie sagen, wenn wir unsere Arbeit zum Beispiel in den Spitälern adäquat machen wollen, sind wir darauf angewiesen, dass unsere Kolleginnen von der muslimischen Seelsorge auch über eine gewisse Professionalität verfügen. Das heißt, wir stärken uns gegenseitig. Wir haben auch einen Nutzen davon. Nebst dem, dass Sie natürlich sagen, unsere Kernwerte sind Solidarität und ist es auch, jene zu unterstützen, die noch nicht oder nicht an der Sonnenseite des Lebens stehen. Das ist nicht nur individuell, das ist auch institutionell, das betrifft auch Gruppierungen. In dieser Tradition sehe ich das. Die Kritik und dann auch wieder diese Trennung, das sind so ganz andere Menschen und die haben so ganz nichts mit uns zu tun. Mhm. Das finde ich gerade aus religionsnahen Perspektiven zwar leider nicht ganz überraschend, aber doch immer wieder sehr erstaunlich, weil wir lernen es schon im Religionsunterricht, in Anführungszeichen in der Schule. Da gibt es ja diese Unterrichtseinheiten, wo man Sätze, die entweder aus der Bibel, aus der Tora oder aus dem Koran kommen, zuweisen muss. Und das gelingt eigentlich, ganz selten, oder? Ja. Also, dass diese Schnittmenge so viel größer ist, als man das in gewissen Kreisen immer noch sehen möchte.
Aber eben, da sieht man, es lässt sich wieder sehr gut instrumentalisieren für Abgrenzung, für eigene Identität letztendlich auch, also im negativen Sinne. Genau. Ich bin so und die sind anders. Genau. Und die sollen diese Rechte nicht haben.
Genau, und die bedrohen uns quasi, als ob das eine quasi wie ansteckende Krankheit wäre, Religionszugehörigkeit. Und wenn es zu viele von denen haben, werden andere auch noch angesteckt. Das sind auch so seltsame Bilder. Zu Beginn reagiere ich meist auch so, nein, das darf ja nicht wahr sein, jetzt müssen wir. Und dann bin ich aber sehr rasch, sehr begeistert von diesen Diskussionen, weil ich denke, wir kommen wirklich nur weiter, wenn das aufbricht und wenn das gesagt wird und wenn es debattierbar wird, dann können wir diese Diskussion auch weiterführen. In solchen Podcasts, aber auch in Debatten, in Synoden etc., wo eben auch durch das, dass es diskutiert wird, gewisse Fragen gestellt werden oder der eine oder andere doch zum Schluss kommt, das habe ich mir so noch nie überlegt.
Und das ist jetzt eigentlich auch typisch für eine Demokratie. Das also, ist dass typisch, es über das den Diskurs ausgetragen absolut wird, große auch mit Chance. Meinungen, die einem selber eben nicht passen. Also insofern, dass die Kirchenleitung Widerspruch bekommen hat, hat auch was Gutes, weil es zeigt, Widerspruch ist möglich.
Das ist ein großes Stärkezeichen. denke ich schon, dass solche Debatten möglich sind, dass sie öffentlich geführt werden können, dass sich alle beteiligen können. Was wir auch natürlich sehen, ist, dass überhaupt dieser Vorstoß der großen beiden Kirchen schon auch entstanden ist oder auf diesem Fundament dieses sehr starken interreligiösen Dialogs steht. Das ist schon eine unglaubliche Ressource, die wir im Kanton Zürich haben. Die letzten 10 Jahre haben diese Menschen so stark zusammengeführt, dass wir selbst nach dem 2. März, dem Messerstecher-Attentat, selbst nach dem 7. Oktober wirklich tragfähige Strukturen haben. Diese Leute haben so viel Verantwortung übernommen aus allen Religionen, um eben diesen Keil nicht eintreiben zu lassen. Sie haben das so gut gemacht, dass wir heute, selbst in dieser sehr angespannten Situation, heute die Religionsgemeinschaften im gegenseitigen Dialog und im Frieden miteinander sehen, weil eben so viele persönliche Beziehungen etabliert sind und sie damit auch ein Vorbild
Eben, die
sind.
braucht es eben vorher, diese Netzwerke. Ich denke,
Die
das ist
braucht es in
die
guten
Reaktion
Zeiten.
auf Flüchtlingskrisen, ist eben nur möglich, weil Religionsgemeinschaften bereits Strukturen haben, die sie dann aktivieren können, beziehungsweise neu ausbauen können. Und das ist natürlich in solchen Krisen genauso. Ich habe mich schon gefragt, jetzt gerade 7. Oktober, dann dieses Attentat oder diese Attacke in Zürich, die in Bad Ragaz, also wo einmal muslimische Menschen, einmal jüdische Menschen wirklich in eine sehr, also eine lebensbedrohliche Situation gekommen sind aufgrund der Aggression gegenüber ihrer Religionszugehörigkeit, was das eigentlich für die Politik konkret heißt.
Es ist jeweils und in diesen Fällen ganz speziell ein großer Schock und eine enorme Belastungsprobe für diese Akteure. Und als Vertreterin des Staates muss ich sagen, ich kann es nicht anders sagen, ich bin einfach extrem dankbar, dass die Verantwortungsträgerinnen und Träger unserer Zürcher Religionsgemeinschaften so verantwortungsvoll damit auch umgehen und so sich gegenseitig telefonieren. Sowohl die muslimischen Vertreter haben sofort den jüdischen Vertretern angerufen, ihr Mitleid ausgedrückt, sie auch um ihnen Hilfe angeboten, auch sofort sich verständigt, wie man mit dieser Situation umgehen kann, wie dann auch im umgekehrten Fall. Und dass da so tragfähige Beziehungen, so viel Empathie und so viel auch gemeinsames Leidempfinden möglich ist, da bin ich wirklich extrem dankbar und ich bin auch stolz auf unsere Religionsgemeinschaften, dass sie das so gut machen. Den Wert würden wir erst erkennen, wenn wir nicht da wären, wenn wir Verhältnisse wie in Frankreich hätten, wo es eine Sprachlosigkeit gibt, wo man nicht mehr weiß, wie man aufeinander zugehen kann. Und da sind Freundschaften die tragfähige Basis und sie haben die Telefonnummern, sie sehen sich laufend in diesen Gremien. Das ist schon ein ganz großes
Ja,
Potenzial und
weil es hätte auch eskalieren
wir
können.
profitieren als Gesellschaft sehr, auch dass Menschen keinen Hass entwickeln müssen, weil sie ihre Vorbilder sehen und sehen, man muss gar nicht die anderen zu hassen beginnen. Man kann es schrecklich finden, man kann trauern, man kann Angst empfinden, ohne dass man Hass empfinden muss. Und das sehen sie dank diesen Vorbildern, dass nicht Hass nicht eine zwingende Reaktion auf ein solches Ereignis sein muss. Und das entlastet auch die Menschen in ihrem eigenen ganz persönlichen Wohlbefinden.
Und letztendlich dann auch die Politik.
Und letztendlich uns alle als Gesellschaft, ja.
Ja. Es gibt schon noch einen Punkt, der mich sehr Wunder nimmt. Sie haben die anerkannten Religionsgemeinschaften, die nicht anerkannten. Da haben Sie jetzt vor allem die orthodoxen Gemeinden im Blick, die ja auch, glaube ich, schon seit 2014 mindestens, als sie sich zusammengeschlossen haben, dieses Ziel einer Anerkennung so im Auge haben. Die muslimischen Gemeinden. Ein anderes Thema wäre eben tatsächlich nochmal die Freikirchen, die ja durchaus zumindest mal stabil sind im Gegensatz zu den großen christlichen Kirchen. Aber noch ein anderes Thema ist, und das haben Sie eben auch in dieser, finde ich, sehr denkwürdigen 1. August-Rede oder diesem Schreiben letztes Jahr, haben Sie das auch angesprochen. Da haben Sie geschrieben, in der Schweiz von heute sind viele Menschen zu Hause, die einen anderen Glauben haben als den christlichen und noch mehr Menschen, die gar nicht glauben. Und das stimmt ja. Also es sind nicht die Muslime, die den großen Kirchen die Mitglieder abwerben, sondern das, was eigentlich am massivsten wächst, ist der Anteil derjenigen, die überhaupt keiner Religionsgemeinschaft sich offiziell zugehörig fühlen. Also über ein Drittel ist das jetzt im Kanton Zürich inzwischen. Die sind ja aber nicht notwendigerweise völlig desinteressiert an diesem breiten Thema Spiritualität und Religion. Also im Spital liegt auch jemand, der sagt, ich möchte vielleicht keinen Imam, ich möchte auch keinen Pfarrer, keine Pastoralassistentin, aber ich habe durchaus Fragen, die mit meiner Existenz zusammenhängen und mit meinem Sterben, und ich habe spirituelle Bedürfnisse. Und es gibt viele Menschen, die Yoga machen, mehr oder weniger mit spirituellen Anteilen zum Beispiel. Und da ist schon für mich noch so die Frage, gibt es irgendeine, zumindest langfristige Vision, wie das auch mit eingebunden werden kann? Oder würden Sie sagen, nein, das ist irgendwie, muss so privatwirtschaftlich im Sinne der Einzelanbieter irgendwie verbleiben?
Als Staat sind unsere gegenüber Institutionen keine Einzelpersonen. Und insofern haben wir Kontakte mit den Freidenkern als Institution, wo wir auch darüber mit ihnen in Kontakt sind, ob sie ein Angebot von zum Beispiel Unterstützung in schwierigen Situationen rund um Unfall, Tod, Krankheit,
Spitäler. Aber das sind ja nur sehr wenige, die Freidenker sind eine kleine Gruppe.
Gleichwohl, wir können als Staat und sollten auch nicht mit individuellen Einzelnen gegenüber handeln. Das ist nicht die Aufgabe des Staates. Und insofern gibt es diese Angebote, aber die werden sich auf dem freien Markt bewegen. Die Frage, inwiefern religionsnicht zugehörige Menschen von Religionen profitieren oder auch auf ihre Leistungen zurückgreifen, das haben Sie ja in Ihrer eigenen Studie auch genauer untersucht. Und das finde ich schon auch ein Feld, wo wir jetzt erste Erkenntnisse haben, aber auch noch vertiefte Erkenntnisse haben müssen. Wir kennen ja sicher in unserer Generation noch viele, die wechseln, also die nicht in einer Religionsgemeinschaft zu Hause sind und wenn die Krise da ist, dann aber trotzdem noch diesen Zugang suchen. Mhm. Das wissen wir nicht, wie sich das verändert. Aber grundsätzlich ist es so, dass für uns das Thema Religionsgemeinschaften das Gegenüber ist. Aus diesen Gründen, wie ich eingangs gesagt habe, Religionsgemeinschaften sind für den Staat eine besondere Herausforderung. Deshalb sollte er dieses Verhältnis verbindlich klären. Einzelpersonen sind das nicht.
Ja, das heißt, es müssten sich dann auch größere Verbände finden, also wie ein Yoga-Verband zum Beispiel oder ein Verband der spirituell bewegten, also was weiß ich, also aber irgendwie eine größere Gruppe von Menschen, die sich zusammenschließen, die als Gegenüber, institutionelles Gegenüber dann gegenüber dem Staat als Gesprächspartner überhaupt in Frage kommen könnten.
Wenn es im engeren Sinn um Religionspolitik geht, und nochmals, wir machen ja vieles andere auch noch, wir unterstützen Opferberatungsstellen, wir unterstützen Sportverbände, wir unterstützen Jugendverbände, das macht der Staat alles auch. Aber unter dem Stichwort Religionsgemeinschaften geht es schon im engeren Sinne um diese Gemeinschaften, die eben in diesem speziellen Verhältnis des Staates sind, wo die besondere Aufmerksamkeit nötig ist.
Ja, also gerade wegen der Chancen und Risiken.
Genau, genau aus diesem Grund.
Das ist doch ein großartiges Ende. Chancen und Risiken. Ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Fehr. Das war ein Podcast der Theologischen und Religionswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich. Ich bin zurzeit Dekanin, hatte das große Glück, mit Regierungsrätin Jacqueline Fehr sprechen zu können heute. Freue mich, wenn Sie uns abonnieren und in 2 Wochen wieder dabei sind. Sie können uns auch sehr gern über Instagram folgen, Erleuchtung_garantiert. Ein Dank an Charlotte Decker, die den Instagram-Account betreut, und an Andi Gredig und die Podcast-Schmiede für die Technik und die Redaktion. Und ganz vielen Dank nochmal Ihnen fürs Kommen.
Danke ebenfalls.